Und wir danken dir, lieber Vater, dass wir jetzt Ewigkeitsluft atmen dürfen, weil du gemäß deiner Zusage unter uns bist, in unserer Mitte. Und weil du selbst der Redende, der Prägende, der Gestaltende, der Handelnde sein willst und es bist. Wir übergeben dir ganz bewusst diese Stunde. Sie gehört dir. Alles gehört dir. Aber wir wollen uns in dieser Stunde ganz besonders dir hinlegen. Rede zu uns, beweg uns durch dein Wort, durch deinen Geist. Du weißt, wo jeder steht, was jeder bedarf. Du weißt um die Dinge, die wir nicht einmal selber klar erkennen. Und du kannst das Brot des Lebens einem jeden brechen, wie er es braucht. Und wir danken dir dafür. Danken dir für deine Liebe, deine Fürsorge, deine Treue, deine Freundschaft, du wunderbarer Herr. Niemand ist dir gleich. Und nun segne auch unseren Bruder, gib ihm Vollmacht und Freimut, dein Wort zu sagen. Dein ewig gültiges Wort. Und lass uns solche sein, wie in Philadelphia, die festhalten am Bekenntnis Jesu und am Wort der Wahrheit. Danke für deine Liebe, danke für deine Freundlichkeit. Amen. Amen.
Ich habe mich sehr gefreut auf diese Tage mit Ihnen zusammen. Ich finde das wunderbar, dass Sie sich angemeldet haben. Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. Heute die Losung im Losungsbüchlein. Ich habe probiert, wo es geht, die Losung aufzunehmen oder den Lehrtext auch morgen. Heute ist das Jahr Jesaja 55. Haben Sie noch die Losung ein wenig im Ohr? Beim Frühstück gelesen, die Losung handelt vom Wort Gottes, vom Reden Gottes. Und da, ich lese mal von Vers 8 ab, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Total verschieden, unsere Gedanken und das Wort Gottes. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jetzt kommt ein herrlicher Vergleich. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt. Nein, der sickert ja in die Erde ein, der Regen. Und der Schnee auch, wenn er taut, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Jetzt kommt die Losung. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also wir sind wieder so berührt, meine Frau und ich. Wir haben das erlebt am Samstag in Stuttgart. Das ist ja eine Aufregung bei den Leuten, jetzt kommen die großen Festtage. Und meine Frau sagt, aber was finden die Leute eigentlich? Im Kaufland und bei Lidl und bei Aldi kriegen sie Sonderangebote, Deluxe, aber das kann ja nicht die Weihnachtsfreude sein. Was ist denn das? Und ich bin so enttäuscht, dass die Leute diese Erwartung haben. Sie haben irgendwo was begriffen. Sie finden dann am Heiligen Abend meist nur einen Gottesdienst, wo über die Flüchtlingsproblematik gepredigt wird. Und sonst noch ein paar schöne Worte über die Kinder und Engelchen. Aber wie gut ist, dass wir das Wort Gottes hören. Und hier in dieser Freizeit ist das wichtig, dass das Wort Gottes die Kraft gibt für uns. Nun gibt es ja gerade an Advent ganz viele Bräuche, schöne Bräuche. Also die schönen war, früher gab es im Lardinglingen Verlag einen Adventskalender, den haben wir schon als Kinder so geliebt. Da war in den Fenstern nicht irgendwie ein Teddybär oder was drin, sondern da war immer eine Adventsverheißung drin. Das haben wir dann auch in der Gemeinde so gehalten, am Vorabend des ersten Advent, eine wunderbare Adventsfeier mit den großen Verheißungen. Heute Morgen im Gottesdienst hatten Sie ja den wunderbaren Jeremia 23, das ist doch herrlich. Nur durch das Alte Testament erkennen Sie, dass dieses Kind in der Krippe der König und Herr der Welt ist. Das ist so prima. Nur durch das Alte Testament versteht man das Neue richtig. Und wenn Sie aus der Bibel ein paar Seiten vorne rausreißen, dann fällt Ihnen hinten auch noch alles auseinander. Das ist so schlimm bei unseren gebundenen Bibeln. Sondern das ist so groß. Jetzt hat ja die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland beschlossen, dass man keine Judenmission mehr machen kann. Ich weiß nicht, was die verehrten Synodalen und Bischöfe sich unter Mission vorstellen. Wahrscheinlich einen großen Holzhammer, wo man Leute auf den Kopf haut oder dass sie in Gefängnis gesperrt werden. Wenn der Jeremia schon sagt, dass das Israel wissen muss, dass der Messias-König Jesus kommt, darf man das heute nicht mehr sagen. Was sind das für Synoden, die meinen, sie können über das Wort Gottes bestimmen? Das müssen wir jedem Juden sagen. Nun, wir hatten eine Schiffsreise einmal mit einem großen Geschäftsmann aus Jerusalem und der hat großen Einfluss dort und der hat mich zur Seite genommen, wie man so sagt, an die Brust genommen und hat gesagt, du musst Juden Jesus als den Heiland und Retter bezeugen. Das ist für uns Deutsche so schwierig mit unserer deutschen Vergangenheit. Das sagt, gerade deshalb müsst ihr den Mund aufmachen. Es ist ein ganz schreckliches Vergehen, wenn ihr es nicht bezeugt. Heute, im Predigtext war das schon so toll drin beim Jeremia, über dem Zerstören verwüsteten Jerusalem. Jetzt mit den schrecklichen Waldbränden, die in Israel heute haben, mit der Bedrohung durch die iranische Atombombe und durch den Druck der Palästinenser, Jesus ist der Einzige, der euch rettet. Er kommt, der König Israels, der wahre Spross aus dem Geschlecht Davids. Und da ist mir, ich habe heute Morgen im Schwarzwald gepredigt, heute Morgen auch so groß geworden, was die Verheißungen sind, was Gott geredet hat und dass er die einlöst. Das ist ja so toll. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Christenheit nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in Nordamerika verseucht ist durch eine Bibelkritik. Wissen Sie, es gibt bis heute keinen einzigen Grund, dass eine Stelle in der Bibel nicht stimmt. Das könnte man ja zeigen, sagt, das kann nicht sein, kann einer sagen, ich glaube das nicht, dass Jesus auferstanden ist, kann man ja sagen in der freien Welt. Aber es gibt bis heute schon überhaupt nur überwältigende Ergebnisse, wie die Bibel sich erfüllt und gerade in der letzten bösen Zeit, in der wir ja stehen, was Jesus gesagt hat über die letzte böse Zeit. Und darum ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, das Wort Gottes ist wirksam und mächtig. Und wenn Sie die Bibel einmal angucken, dann ist das schon so gewesen, dass die Schreiber der Bibel gesagt haben, das ist so passiert, weil geschrieben steht, weil das schon angekündigt war, das geschah nach dem Wort des Herrn. Und das hat sich so buchstäblich erfüllt, bis hin zu den Details, zu den Silberlingen beim Judas und bis zu den dem Ruck, den sie verteilt haben bei Jesus am Kreuz, bis zu allen Details, das Wort Gottes erfüllt sich. Das hat ja für uns eine ganz große Bedeutung, für unser Bibellesen, dass wir sagen, jetzt wissen wir endlich verlässlich für unser Leben, woran man sich halten kann. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wo steht es? Psalm 33. Ganz wunderbar. Muss man immer denken, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn Sie in einer Gemeinde leben, wo Leute sind, die die Bibel zerreden, sagen Sie einfach aus, ach, ich halte mich daran, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Unser Fundament. Und das ist ein ganz wichtiges Zeugnis. Streiten Sie nicht lang. Was wollen Sie streiten? Sie können nur Menschen zusagen, das ist wunderbar, dass ich mich nach dem Wort des Herrn verhalten kann und hier eine Bestätigung bekomme. Jetzt gebraucht der Jesaja das Wort Gottes beim Jesaja, ein Bild, das können wir nicht verstehen in Westeuropa und in Deutschland. Das Bild vom Regen. Warum? Weil bei uns regnet es viel zu viel. Wir haben ja Monate, wo 172% mehr regnet als im Durchschnitt. Die Wetterleute rechnen ja immer aus, was der Durchschnitt ist. Wie wenn es beim Wetter einen Durchschnitt gäbe. Das ist ja immer extrem. Mal so, mal trocken. Aber bei uns haben wir viel, viel Wasser. Hochwasser in Piemont, in Norditalien und was alles in diesen Tagen, sehen wir die schrecklichen Bilder. Aber Sie müssen wissen, im Orient ist der Regen eine solche Wohltat, der Frühregen und der Spätregen. Dazwischen liegen Monate Dürre. Und deshalb spricht das Bild nur Leute an, die den Orient verstehen, wo so furchtbar trocken ist und nichts mehr wächst. Und die Angst, kommt der Regen, ich habe es in Afrika erlebt, wenn der Regen kommt, die Regenzeit, dann springen die Kinder außen rum im Regen und jubeln, der Regen kommt, endlich kommt er. Der Regen ist eine Freude, ein Jubel. Bei uns jeder, das muss ein Schirm aufspannen. Aber das verstehen Sie biblisch nur. Warum? Da wächst endlich etwas. Und wir sind einmal auf einer Israelreise unterwegs gewesen im Frühjahr. Und das habe ich überhaupt noch nie erlebt gehabt. Was dort an Blumen gesprossen, rum den See Genezareth, das sieht man nicht normalerweise bei den späteren Reisen, wunderbare gelbe Margeriten, dann sind wir hinauf auf den Golan, da waren die Alpenfeichen im Wald, eins ums andere, eine blühende Welt, und das in der Wüste sogar, Walt Disney hat mal früher einen Film gemacht, die Wüste lebt, wenn der Regen hinkommt, dann wächst alles. Und jetzt müssen Sie wissen, das Wort Gottes ist der Regen im dürren Land. Der Regen lässt es plötzlich sprossen, wo der Boden dürr ist. Da kann nichts mehr wachsen, weil es Wasser fällt. Und wenn das Wort Gottes hinkommt, dann geschieht etwas. Und das ist heute in unserer Christenheit bei ganz vielen Hauptamtlichen vergessen worden. Die meinen immer wieder, mit Methoden und mit irgendwelchen Beispielen können wir eine Gemeinde bauen. Alle Erweckungen dieser Welt sind immer nur durch das Wort Gottes geschehen. Auch in der dritten Welt. Die große Erweckung in Indonesien war immer, wo die Bibel verteilt war, nur auf dem Hintergrund des Wortes Gottes. In Russland, die russischen Gemeinden, da hat der Zar Alexander, das war der Einzige, der eine Bibelgesellschaft gegründet, war in Russland nur, glaube ich, 12 Jahre oder was. Aber das ist für das russische Volk so wichtig gewesen, da war auf einmal dass die Bibel in die Häuser gekommen und dann hat das wachsen können, das neue Glaubensleben, das Bekennen, Christuserkenntnis, Gemeinde ist denn schon aus dem Wort Gottes. Und das, was heute so furchtbar ist in unseren Gemeinden, dass es kaum mehr Bibelkenntnis gibt, kaum mehr Bibel lese. Was war das für mein Leben wichtig? Die Morgenwache, die man gehalten hat, hat ja Helmut Riedmüller eigentlich eingeführt. Auch den Monatsspruch, die Sitte, die Jahreslosung. Aber morgens, junge Leute sitzen da zur Stille über der Bibel. Und da kann erst ein Glaubensleben wachsen. Und für uns, rede, Herr, dein Knecht hört. Das wichtigste Mittel zur Erweckung unseres Lebens ist, dass das Wort Gottes eindringt. Und zuerst, dieses Bild muss uns mal klar werden, damit dieser trockene Boden unseres Lebens blühen kann. Jetzt ist ja bei uns alle, dass wir ganz viel schwere Nöte haben. Sie haben Traurigkeiten, Sie haben Sorgen, Sie haben Enttäuschungen, Sie haben Verbitterung, was Ihnen durch Menschen geschehen ist, die können wir alle reden. Aber ändern, Psychologen können auch nicht viel, die sagen höchstens, du bist ganz arg bemitleidenswert, die anderen sind so böse zu dir. Aber was ganz wichtig ist, dass auf dem dürren Boden ihres hartgetretenen Herzens das Wort Gottes neue Freude, neue Hoffnung schaffen kann. Und gerade in der Adventszeit ist das so wichtig. Ich bin auch einer, der gern mit Kerzen spielt und heute haben wir auch noch mitgenommen, oben einen schönen Adventszweig, einen Christbaum, machen wir, da haben wir keinen Platz in der Wohnung. Aber das Entscheidende sind gar nicht unsere Formen, wie wir feiern, so schön das ist. Es ist nett, wenn sie schön machen mit Gebäck und mit allem, sondern entscheidend, dass das Wort Gottes in dieser Adventszeit aufgehen kann. Und das ist so schön, dass Sie auf diese Freizeit sich angemeldet haben, dass Gott reden kann und die Herrlichkeit von Jesus erstrahlen kann in unserem Leben und wachsen kann. Der vertrocknete Boden muss aufwachen. Jetzt müssen wir zuerst mal drüber nachdenken, was ist denn das Wort Gottes? In unserem menschlichen Denken ist das Reden, wir Schwaben sagen es ein bisschen, unser saudummes Reden, unser Schwätzen, das wir haben, das ist eigentlich nichts. Und in den Verträgen, wenn Sie ein Möbelstück kaufen, bei den Geschäftsleuten heißt, mündliche Absprachen gelten nichts. Das Wort gilt bei uns nicht. Schriftlich ist für uns alles entscheidend. Gott hat es umgedreht gemacht. Gott hat gesprochen, und das Wort Gottes hat solch eine Kraft, das haben die meisten noch gar nicht erkannt. Gott sprach und es geschah, als er die Welt geschaffen hat. Es war ein Klacks, das Wort. Und die Planeten standen im Himmel. Gott sprach, Befehlswort. Wenn Gott etwas spricht, geschieht's. Das ist schon auf den ersten Blättern der Bibel. Und das tut Gott. Und dann hat er Worte gegeben einem Abraham. Ich will dich zum großen Volk machen. Naja, unmöglich, wie soll das gehen? War 99 Jahre alt und hat immer noch kein Baby. Und Gott fühlt das Wort, das er gesprochen hat, und erfüllt das buchstäblich. Und der Abraham kann eigentlich gar nicht mehr sagen als, ja, ich glaube, ich vertraue dir. Glaube verlässt sich auf die großen Zusagen unseres Gottes. Und wir halten uns, hat mein Bibelausleger so schön gesagt, der Glaube hält sich am Felsengrund des Wortes Gottes. Darum ist das Wort Gottes für uns so wichtig. In ausweglosen Situationen, jetzt müssen Sie sich immer die Worte in der Bibel anstreichen, die Verheißungswürde, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn Sie nachts nicht schlafen können, die bösen Gedanken durch den Kopf gehen, machen Sie das Licht an, blättern Sie in Ihrer Bibel und gucken Sie, was Sie angestrichen haben. Früher gab es so ein kleines Heftchen, Kernworte der Heiligen Schrift. Unsere Bibelanstalt ist ja nicht mehr in der Lage, sowas herzustellen. Mein Schwiegervater war lang dort im Aufsichtsrat, er hat, solange er dabei war, immer wieder gesagt, ihr müsst so kleine Heftchen machen, damit die Leute nachts, wenn sie schwere Gedanken haben, auf dem Nachttisch so nachschlagen können und solche Gottesworte haben, die so ein richtiger Anker sind, wo man ein ganzes Schiff hinhängen kann. Das ist so toll. Darauf kann man sich verlassen in den dunklen Stunden. Wenn Sie zur OP gehen und schweren Befund haben, wo Sie sagen, woran kann ich mich halten? Der Herr hat gesprochen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Noch zusagen. Und es wird keinen Menschen geben, der in der Ewigkeit einmal Gott Vorwürfe machen können, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Und das ist so wichtig, dass Sie es in dieser Welt schon in den Anfechtungen Ihres Lebens erfahren. Im Jakobusbrief steht drin, es sei gut, wenn wir Anfechtungen haben. Das finde ich gar nicht gut. Wenn wir Anfechtungen haben, das sind so Proben unseres Glaubens, da wackelt alles. Und dann sagt der Jakobusbrief, doch. Weil in der Anfechtung, wo wir sagen, jetzt was ist denn los, wie geht es denn weiter, wir sehen immer weiter, dass ich auf das Wort Gottes mich verlassen kann in den Anfechtungen und mich gründe auf die Zusagen meines Gottes. Darum ist das Wort Gottes für uns elementar wichtig, damit Gott aus unserem Leben was machen kann. Jetzt bin ich ein uralter Mann, ich bin Urgroßvater, längst. Meine Frau ist mit einem Urgroßvater verheiratet, ich mit einer Urgroßmutter. Aber das Herrliche ist, dass es ja unabhängig ist von unserem Alter, dass der Herr aus unserem Leben noch was tun will, weil das nicht an unserer irdischen Kraft hängt, sondern dem, was der Herr vorhat und in ihr Leben hineinsenken will. Der Herr, brauche mich zu deinem Dienst. Du hast das gesagt, ich sende dich. Und dann erinnern wir uns, wie Gott immer Leute gerufen hat mit dem Wort. Es war immer das Wort. Ein Mose. Ich werde sein, der ich sein werde, wie er am Horeb stand, wie der Dornbusch gebrannt hat. Ich will dich senden. Da war der Mose mutlos. Wie soll das denn gehen? Und wie hat das denn Gott durchgesetzt? Das ist so herrlich, wie er seine Verheißungen erfüllt hat. Und für uns ist das natürlich ganz wunderbar. Heute Morgen schon dieser Text, dass Gott sein zerstreutes Volk aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückbringt. Und das ist eigentlich der tollste Beweis der Bibel, wie das Volk Israel wieder zurückkehrt ins verheißene Land. Das hat es nie mehr gegeben. Am Trump, sein Großvater, war Deutscher. Der Enkel weiß schon nicht mehr, was Deutschland ist. So schnell geht's in zwei Generationen bei Juden über Jahrtausende hinweg. Die bleiben Juden, auch wenn sie vertrieben sind. Das gibt's überhaupt nicht in der Weltgeschichte. Die Armenier, die haben sich längst vermischt in der Türkei mit anderen. Und das jüdische Volk ist geblieben, weil Gott über dem Volk seine Verheißungen ausgesprochen hat. Darum ist das ganz wunderbar, Gott redet. Und jetzt haben wir gerade in der Adventszeit dieses wunderbare Wort. Sie hatten es schon in dieser Bibelfreizeit aus Johannes 1. Gott ist das Wort. Das Wort, das wir in der Bibel haben, ist göttlichen Ursprungs. Wir werden ein paar Mal das in den nächsten Tagen noch mal haben. Sie können nicht groß genug vom Wort Gottes denken. Hat mit Menschengeschwätz überhaupt nichts zu tun. Weil das ist göttlichen Ursprungs. Und das Wort Gottes hat eine Kraft, das haben Sie schon erlebt. Das Wort Gottes, wo kein Mensch Sie mehr erreicht, in Depressionen, wo Sie ganz tief drin sind und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Und Sie haben das oft erlebt, Menschen, die verzweifelt waren in der Krankheit oder im Pflegeheim, und dann rufen sie ihm ein herrliches Gotteswort zu. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und dann sagen Leute plötzlich, das Allergrößte, was sie mir jetzt gebracht haben. Gewöhnen Sie sich an, Kranke nicht mit Säften zu bedienen, das dürfen die sowieso wegen Zuckergehalt nicht trinken und weil alles schwierig ist. Aber gehen Sie zum Krankenhaus und sagen, ich habe dir ein Wort Gottes mitgebracht und das möchte ich dir zusprechen und das gilt dir. Und das müssen Sie wissen in diesen Adventstagen, dass Sie Menschen sagen, Jesus will in deinem Leben deine Probleme lösen und er will in dein Leben eintreten, hör seine Stimme.
Es ist so schön, wenn wir das sagen können. Er redet mit dir. Und ich bin auch überzeugt, dass ganz viele der gottlosen Menschen das Wort Gottes schon erfahren haben.
Das manchmal erlebt, wenn man ein Brautpaar hat, so junge Leute sind ja heute gleichgültig und haben gar keinen Bezug zur Kirche. Und dann sagt man, haben Sie irgendein Bibelwort, das man so als Motto nehmen könnte? Und dann sagen die plötzlich, ja, ich bin da mal Schaukasten vorbeigekommen, das Wort hat mir gefallen, das da im Aushang von so einer Kirchengemeinde war. Die Menschen ahnen ja etwas vom Wort Gottes, von der Kraft des Wortes Gottes. Und das sagt hier Gott in seinem Wort, dass das Wort Gottes wirksam ist. Dass es wirksam ist. Ja, wie ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist nicht so wie unser Wort. Wir babbeln was und weg, das ist vorbei. Morgen, was geht mich mal dummes Geschwätz von gestern an. Das Wort Gottes aber wirkt weiter. Das Wort Gottes, das er einmal gesprochen hat zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen, das lief durch die Jahrhunderte hindurch weiter. Und das Wort Gottes ist wie so eine Lawine, so ein Stein, der einen Berg runterrollt. Das erfüllt sich buchstäblich, weil das wirksam ist, hat eine Kraft in sich. Jetzt interessiert uns, was ist denn das für eine Kraft im Wort Gottes? Was wirkt denn da? Nun ist das ganz arg schön, dass das auch die Bibel sehr klar sagt. Das Wort Gottes hat die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Wir sagen immer, das Wort Gottes ist inspiriert vom Geist Gottes, ist durchatmet vom Geist Gottes. Ja, natürlich. Manche diskutieren im Hauskreis ewig, aber es ist ein Geheimnis. Das Wort Gottes hat ja eine ganze. Was ist denn die Kraft des Wortes Gottes? Was macht denn das Wort Gottes? Das schafft sogar Neugeburt, ein neues Wesen. Da kommen wir auch noch drauf in den nächsten Tagen. Das wirkt in unserem Leben, bewirkt plötzlich, dass ich mit dem Bösen brechen kann. Das ist in mir gar nicht drin. Das Wort Gottes hat so eine Kraft, dass es Menschen verändert und erneuert. Das ist wirksam. Ich hatte einen Freund, einen Professor George Peters in Dallas, in Texas, ein großer Theologe, ein Mennonit, der eigentlich aus Russland stammt, ein großer Missionsmann. Und er hat mir auf einmal erklärt und hat gesagt, in der Bibel kann man Wort Gottes und Heiligen Geist sogar vertauschen. Wo Wort Gottes steht, kannst du Heiligen Geist einsetzen. Einfaches Beispiel. Ihr seid neugeboren durch den Heiligen Geist, aus Wasser und Geist. Hat Jesus zum Nikodemus gesagt. Ihr seid neugeboren aus Wasser und Geist. Aber im 1. Petrusbrief steht drin, ihr seid neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Ja, was gilt jetzt? Beides ist das Gleiche. Das Wort Gottes wirkt durch den innewohnenden Heiligen Geist. Das ist ja gesprochen durch den Heiligen Geist. Und das Wort Gottes ist nicht bloß, als es gesprochen wurde oder als es niedergeschrieben wurde, sondern auch heute, wenn Sie es lesen, arbeitet dieses Wort Gottes, holt Sie aus der Tiefe der Verzweiflung raus und wirkt Glauben und Vertrauen. Ohne Heiligen Geist können Sie zu Jesus nicht hersagen. Aber das Wort Gottes wirkt. Das Wort Gottes, in Ihrem Leben war das ja so. Warum glauben Sie? Das ist nicht Ihre Erkenntnis. Sondern, dass der Geist Gottes uns ein Licht aufsteckt. So hat ja der Martin Luther gesagt in der Glaubenserklärung vom 3. Artikel. Der Heilige Geist erleuchtet uns, er gibt uns ein Verständnis, dass sie sagen, jawohl, so ist es, dass man es begreifen kann. Wir haben einen störrischen Kopf. Aber das Wunderbare, dass der Geist Gottes durch das Wort in unserem Leben wirkt und dass es so wunderbar ist. Und jetzt kommt es auch noch so schön, was hier steht. Meine Gedanken sind ganz anders als eure Gedanken. Da gibt es auch wieder schöne Parallele. Als Jesus auferstanden war, sind ja zwei Männer am Abend sehr traurig, zwei der Jünger nach Emmaus gelaufen. Und die dachten, sie sagten da kommt der dritte Wanderer dazu, das war Jesus, und er spricht mit den Männern, und die erkennen Jesus gar nicht. Und dann erklären die dem Fremden, der mit ihnen geht, wir dachten, er sollte Israel erlösen. Also dieser Jesus, dem sie vertrauten, wir dachten. Und das ist so typisch. Wir denken uns immer irgendwas. Wir denken uns auch irgendwas über Jesus zusammen. Und Jesus hat ihnen, was hat er denn gemacht? Er hat ihnen die Schrift ausgelegt, das Alte Testament, dass es in der Schrift schon ganz anders drin steht. Da sind die Gottesgedanken schon drin. Wie sind denn die Gedanken Gottes? Da kann man immer lernen. Und dann kriegt man auf einmal Verständnis und sieht auf einmal die Realität und da öffnet, und auf einmal haben sie die offenen Augen durch die Bibel und kann man das verstehen. Ja, so schön, wenn uns immer wieder auch hier in der Lahö so schön die Zukunft enthüllt. Was ist die Zukunft der Welt? Das kommende Reich Gottes. Durch das Wort Gottes können wir es auf einmal sehen und verstehen, begreifen und zunehmen. Die Gedanken Gottes sind ganz, ganz anders als die menschlichen Gedanken. Und jetzt ist in unserer Zeit ganz so, dass viele Leute sagen, man muss die Bibel dem menschlichen Denken von heute anpassen. Ich habe ganz viele Kollegen getroffen, die immer wieder gesagt haben, man müsste die Bibel neu schreiben für unsere Zeit. Unsere Zeit ist ganz anders, da gibt es Raketen, die in den Weltraum fliegen und da gibt es Elektromobile und was gibt es alles in unserer Zeit, gibt es Flugzeuge. Für unsere Zeit muss man die Bibel neu schreiben. Wir haben so eine Sonntagszeitung hier in Baden-Württemberg, Sonntag aktuell, und da wurde die Wetterfee, die Frau Kleinert, das ist die mit der Wespenteil, die jetzt ein bisschen voluminöser geworden ist, die immer den Wetterbericht bringt, die Frau Kleinert. Und da hat man so Persönlichkeiten interviewt und die Frau Kleinert hat gesagt, ja, in der Bibel steht nichts zu AIDS drin, also muss man die Bibel neu schreiben. Das ist nicht mein größtes Problem gerade, aber so haben die Menschen verschiedene Vorstellungen. Als ob man das Wort Gottes an den Menschen anpassen könnte. Das wäre ein Wahnsinn. Und dann noch an den gottlosen Menschen von heute. Damit er das versteht, der kann es gar nicht verstehen, weil er blind ist für die Gedanken. Die sind höher als unsere Gedanken und ganz anders. Sondern der Mensch muss mit den Gedanken Gottes auf einmal sein Leben begreifen, aus der Perspektive Gottes sein Leben sein. Darum ist beim Bibellesen immer wichtig, Herr, was willst du mir heute Neues aus deinem Wort sagen? Und das Tolle ist, dass das Wort Gottes ganz, ganz toll aktuell ist. Für unsere Zeit. Und das Interessante ist, dass es für Frauen, heute sagen wir immer, es ist so schwierig, Frauen und Männer, genau das gleiche Wort ist. Für Junge und Alte. Da macht man immer ein Theater für die Jungen. Das gleiche Wort Gottes. Die jungen Leute brauchen keine andere Bibel. Bei der Übersetzung, von mir aus noch eine andere Übersetzung, aber jetzt hat man den großen Blödsinn gemacht, wieder der alte Luthertext zu reaktivieren. Das ist auch ein Blödsinn. Wir haben so gute Luthertexte schon oder können eine gute Nachricht, was wir haben. Völlig klar, verständlich. Aber das Tolle ist ja, die Zigeuner, die haben keine andere Bibel. Die Japaner, die haben ganz andere Lebensgewohnheiten. Die Eskimos, die Indianerinnen, Lateiner, alle mit der gleichen Bibel. Und die gleiche Mensch, die Rittersleute um 1500 im Mittelalter, war immer die gleiche Bibel. Bei Augustin im Alter, in der Frühzeit, war immer die gleiche Bibel. Das Wort Gottes hat immer aktuell gesprochen, war immer die gleiche Bibel, da war nichts verändert. Und das Interessante ist, dass das Wort Gottes von einer ganz, ganz großen Aktualität ist. Warum? Weil der Mensch durch die Jahrhunderte immer der gleiche geblieben ist. Ob er da im Elektromobil drin sitzt, oder im Flugzeug drin sitzt, oder ob er gar noch gar ins Weltall reinfliegt, ist der gleiche Mensch, der vor Gott ein verlorener Sünder ist und sich vor Gott nicht angenehm machen kann. Und die Frage, wie bringst du dein Leben vor Gott in Ordnung, ist von der Zeit, wie Jesus gelebt hat, bis zu uns die gleiche. Und darum ist das Wort Gottes höchst aktuell, immer zeitnah, wenn man es nicht sich zurechtlegt, sondern wenn man es auslegt. Und das ist so wunderbar, dass nicht einmal nötig ist, dass einer sagt, da muss man vorher ein Studium machen, um das zu verstehen. Dass ganz viel, ein Schüler, ein Konfirmand, das ist wunderbar. Wie haben Sie Ihre erste Bibel? Ich habe mit 13 Jahren Ihre Bibel gekauft, ich weiß noch, und wie in der Bibel gelesen hat, wie mir das auf einmal aufging, weil der Geist Gottes redet, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Deshalb ist gerade umgekehrt, das Herrliche ist, dass ich in der Bibel immer Dinge finde, die mein Denken sprengen. Ich möchte Sie sogar bitten, suchen Sie in der Bibel, was Sie nicht begreifen. Bitte, suchen Sie. Das ist erst interessant. Dann lesen wir, was Gott noch machen will. Denn das, was wir eh schon wissen in unserem Kopf, das ist nicht das Aufregende. Dass Gott wirklich in unseren bösen Tagen seine Königsherrschaft aufbaut. In diesen Tagen, wo die Politiker ihre Sachen kochen, ihre Süpplein. Und das stimmt ja. Wie viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen, wie viele Buddhisten und wie Jesus wirkt. In der Bibel steht es doch drin. Und wie Jesus uns die Ankündigung gegeben hat. Und wir werden durch die Bibel weitergeführt, aber dass die Gedanken Gottes viel, viel größer sind als unsere Gedanken. Die Anfänge der Missionsbewegung waren ja interessant. Schade, Martin Luther, das haben wir ja gerade Jubiläum, hat Mission nicht erkannt. War verschlossen. Wer hat es denn erkannt? Das waren zuerst die Pietisten. August Hermann Francke
und Zinzendorf. Zinzendorf war ja in Halle bei August Hermann Franke im Internat und am Esstisch wurde die Berichte von Ziegenbalg in Indien verlesen, wie das Evangelium predigt. Und da hat Zinzendorf die ganze Freude zur Mission mitbekommen, hat eine Riesenarbeit auf einmal begründet mit der Mission. Und das ist so gewaltig, wie bei dem Zinzendorf das einfach gewachsen ist und er gemerkt hat, was müssen wir? Er hat ja angefangen in der Karibik mit den Schwarzen, die dort als Teeplantagenarbeiter und Sklaven waren, hat er denen von Jesus erzählen lassen. Und dieser Samen ging auf. Und das ist immer schon wieder was von der Lebendigkeit des Gotteswortes. Jesus hat selber im Gleichnis vom Weizenkorn so erzählt. Das Wort Gottes ist ein Korn, das geht auf und trägt bis zur hundertfache Frucht. Das Wort Gottes ist wirksam. An dem schönen Beispiel vom Sämann ist es so schön. Das wächst und geht auf. Das hat in sich eine Kraft des Lebens und wirkt vielfache Frucht. Und was ist das wunderbar, wenn Sie Menschen das Wort Gottes lieb machen können. Wir haben so Freude, wir haben 24 Enkel. Wir haben mit einem gesprochen, der hat gerade so ein gutes Studium gemacht oder da irgendwo, der so eine Sportwaffen tätig in Ulm hat, so eine tolle Stelle. Dann haben wir gesagt, was dürfen wir dir denn schenken? Ach, ich würde mich so freuen über eine schöne Bibel, Auslegungsbibel. Dann haben wir geguckt, man hat es bloß noch im Antiquariat bekommen, aber das sieht man äußerlich gar nicht. Man hat beim Kalosch noch einen schönen Lederumschlag dafür besorgt. Was freue ich mich, wenn man einem jungen Menschen die Bibel, das Wort Gottes, macht? Das war die alte Lutherbibel erklärt, die war toll ausgelegt von lauter gläubigen Leuten wie Ulrich Parzani. Leider wird sie nicht mehr an der Bibelanstalt gedruckt. Die habe der Falsche mal gemacht, auch mit Bibelkritik. Das ist die Erklärungsbibel. Die Lutherbibel erklärt die alte. Die ist wunderbar. Ich habe da auch dran mitgeschrieben. Lauter gläubige Leute, Fritz Grünzweig hat das damals in die Wege geleitet. Und es ist herrlich, wenn ein junger Mensch wirklich dort in die Tiefe des Wortes Gottes hineingeführt wird, wenn man da einem jungen Menschen helfen kann. Und wenn Sie in Ihrer Gemeinde mithelfen können. Viele Bibelhauskreise sind ja leider Diskutierclubs, wo man über alles redet, Hausfrauensorgen und Probleme der Krankheiten. Guckt doch, dass ihr das Wort rausredet. Wir wollen rausbringen, was steht denn dort? Und da soll jeder sagen, was er davon entdeckt. Das ist interessant. Die Frau entdeckt ganz anders. Das Wort sagt mir dies anders. Das sagt mir so viel. Was Jesus in seinem Wort dort sagt, das ist für mich eine Stärkung und eine große Ermutigung. Das Wort Gottes ist völlig anders, aber es ist wirksam, weil es die Kraft des Heiligen Geistes hat. Und gerade diese Stelle, Jesaja 55, ist so wichtig. Es kommt nicht leer zurück. Oft meinen wir ja, das Wort Gottes ist für die Katz gewesen. Sie haben manchen Menschen gegenüber das Wort Gottes bezeugt. Und es sieht so aus. Aber haben Sie auch schon mal gemerkt, wie das weitergeht in Ihrem eigenen Leben? Wie man das oft weggeschoben hat und es ist weiter wirksam gegangen. Mir hat ein ganz einflussreicher Mann jetzt erzählt aus der Musikbranche, wie von ihm er nach Jahren, erst nach ganz schweren Erlebnissen, war drogensüchtig und alles, ist er aufgewacht, was ihm in der Kinderstunde in der Methodistenkirche in Nürtingen mit 9 Jahren vom verlorenen Schaf erzählt wurde. Das Wort ging auf. Und hat er sich bekehrt, im hohen Alter. Und das ist ganz wunderbar, dass das Wort nie leer zurückkommt. Es hat eine ganz, ganz große Wirkung. Und was für uns ganz wichtig ist, alle Missionsarbeit kann als Bestes das Wort Gottes ausbreiten. Wir meinen ja heute immer, und Missionen sind in Gefahr, dass sie immer bloß mit Sozialdienste oder Verteilung von Lebensmitteln arbeiten. Das ist das Einfachste, aber das ist das Riskanteste. Dass die Leute uns später zum Vorwurf machen, ihr habt uns ja mit materiellen Gütern kaufen wollen. Nein! Wir wollen ihnen das Wort Gottes sagen vom gekreuzigten Jesus. Wir wollen ihnen sagen, wie man in den Himmel kommt. Und das Wunderbare ist, dass wir heute erleben, welche eine große Wirkung das Wort Gottes hat. Ich war lang verantwortlich tätig bei Licht im Osten in der Zeit des Kommunismus. Wir haben riesen Mengen Bibeln nach Russland geschafft auf schwierigen Wegen. Aber was mich immer gewundert hat, dieses russische Sowjetimperium hat ja Menschen in der Welt geschossen, haben die größte Armeen gehabt, aber hatte Todesangst vor einer Bibel, die nach Russland reingebracht wurde. Die haben es gewusst. Die haben es gewusst. Ich war ein Kind im Dritten Reich und ich weiß noch, wie bei uns in der Rote Bühlstraße, wo der Jugendfreund war, wie das auf dem Lastwagen, die Ming-Bon-Bilder hat man früher gehabt. Kennen Sie noch? Das waren die schönen Jesus-Bilder, die so auf so Kärtner gehabt. Ming-Bon war so ein Stil von Jesus-Bildern. Wie die abgeführt wurden, angestammt wurden. Das Dritte Reich hat nicht wollen, dass Kinder Jesus-Geschichten kriegen. Ein ganzes starkes politisches System hat es gefürchtet, die Bibel. Das Bibelwort. Und das Bibelwort hat eine solche Kraft, deshalb ist es so wichtig, dass in Ihrem Leben dieses Wort Gottes aufgehen kann. Jetzt will ich Ihnen noch ein paar Geschichten erzählen, damit wir sie mal sehen können. Das Schwierigste sind ja Menschen, die unter dem Einfluss des Bösen in einer ganz schrecklichen Prägung sind. Das wissen Sie, wenn man einmal auf einen Rutsch reinkommt, dass die Mächte des Bösen, Satans, Macht, ein Menschenleben total zerstören können. Da können Sie alles probieren. Wenn Sie einen Enkel haben, Sie können übrigens nur sagen, ich bete für ihn. Aber Sie wissen, dass alle menschlichen Bemühungen umsonst sind. Er lacht Ihnen ins Gesicht und sagt, ich spritze mir meine Drogen und ich gehe meine kriminelle Laufbahn. Was können Sie denn machen? Nach den Napoleonskriegen waren Tausende von Kindern in Europa auf der Straße. Und da war es ein Mann in Beugen, Christian Heinrich Zeller. Der kam aus Württemberg und den hat der Spittler, der große Missionsgründer von Basel, hat ihn geholt und hat gesagt, du musst mit den Kindern was machen. Was hat er gemacht? Der gewusst, gegen die ganze Macht des Bösen hilft nur eins, das Gotteswort. Und der Pestalozzi, der große Erzieher, war ja gescheitert mit seinen Modellen. Der ist gekommen, war mal bei einer Morgenandacht, dabei hat er heulen müssen. Er hat gesagt, das habe ich eigentlich gewollt, was dir geschenkt wurde. Da hat er ein Lied gedichtet, es kommt in unsere Gesangbücher noch. Da heißt zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Ich habe jetzt jahrelang im Schwarzen Kreuz in Heimsheim in der großen Justizvollzugsanstalt mitgewirkt vom Schwarzen Kreuz. Da gibt es mittwochs immer einen Bibelkreis. Toll, bestes für diese Knackis. Als Mörder drunter. Das Wort Gottes lesen. Einfach die Geschichte, wie Jesus dem Gichtbrüchigen Sünden vergibt und so. Einfach toll. Da hat einer gesagt, das gibt's doch gar nicht. Man kann das gar nicht mehr vergeben, was ich angerichtet habe. Da dachte ich, Jesus kann. Lies doch. Und das Wort Gottes ist so herrlich. Und es hat auch in Ihrem Leben einen ganz aktuellen Bezug. Deshalb ist es schön, wenn Sie Ihre Bibel anstreichen, damit Sie es auch wieder für notvolle Stunden finden und sich was dazwischen schreiben, auch in der Erinnerung. Das habe ich mal dort gelesen, in dunklen Stunden, wo ich mutlos war. In unserem Jugendbibelkreis, den wir hatten, wo ich noch in der Gemeinde war, das ist ja schon Ewigkeit her, wo ich ein, es war immer das Schönste, ich habe 3 Bibelstunden gehabt. Das wichtigste Mittel, um eine Gemeinde zu bauen, sind Bibelstunden. Bei jungen Leuten muss man es anders machen. Junge Leute wollen da mal sagen, ich will da nichts davon wissen, ich protestiere und ich glaube nichts. Oft spielen auch junge Leute, bloß wollen einen ein bisschen reizen. Aber sie sind ganz lebendig, deshalb ist gut, man macht mit jungen Leuten das extra, dann kann man sie auch ernst nehmen und mit der anderen machen. Ich habe auch für Senioren Bibelstunden gemacht, weil die können abends nicht mehr aus dem Haus. Die haben ja Angst, nachts wird man überfallen, das ist so gefährlich in der Großstadt. Dann haben wir es mittags um 3 gemacht. Also so herrlich, da können ja Senioren noch gut raus. Aber das Tolle, wie man Apostelgeschichte gelesen hat. Und das Wort des Herrn wurde mächtig. Und das Wort des Herrn breitete sich aus. Ich halte gar nichts von alle anderen Methoden, wie man Gemeinde baut. Das heißt, man muss da lernen von der Wirtschaft und man muss da Methoden machen, man braucht eine Grafik. Stimmt doch gar nicht. Das sind kleine Hilfsdienste, wenn man sie ein bisschen nett gestaltet. Aber das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes läuft. Dass Menschen Bibel lesen und gucken Sie mit anderen Menschen das Wort Gottes weiterzusagen und es ihnen weiterzugeben. Das ist das Allergrößte, was wir geben können für Ihre Besuche, für Freunde. Und Sie dürfen das Wort Gottes bezeugen, aber wenn einer sagt, boah, will ich nichts davon wissen, sagt, ja, ich will das was zusagen. Du wirst es erleben, dass sich das Wort erfüllt. Und wir haben ja auch schon manchmal zu unseren Eltern gesagt, die will nicht mehr mit in den Gottesdienst, wenn wir jung waren. Und haben uns auch gewehrt. Aber das Wort Gottes ist stärker, weil es eine ganz, ganz große Macht hat. Und deshalb, es kommt nicht leer zurück. Und für unsere Adventsfreizeit ist so wichtig, dass das Wort Gottes in meinem Leben wirklich Wurzel schlagen kann. Da gibt es so ein Lied vom Theo Lehmann und Jörg Swoboda und so, dass das Wort Gottes in meinem Leben aufgehen kann, weil das aus meinem ausgetrockneten Boden noch ganz, ganz viel wirken kann. Das Wort Gottes wird mächtig und wirksam und ganz wunderbar auch in der großen Schwachheit unseres Lebens. Ich habe dem Esstisch da vorhin gesprochen, das war nett, wie wir dort gesprochen haben. Da ging es noch um dieses Seminar, das da war, über Sterben und Tod. Was man da erlebt, ich kann Ihnen sagen, manche Beerdigungen, die kann ich kaum halten. War am schlimmsten, wenn ein kleines Kind beerdigt wird. Das ist so schwer. Und dann sage ich, das Wort Gottes. Und das ist auf einmal eine solche Macht, dass ihre ganzen Gefühle nimmer verlieren. Und das wissen sie auch im Trost. Wenn sie einen Trauerbrief macht. Was hat es für einen Sinn, wenn sie den Leuten, ach, das ist so schlimm und hilft ja nichts. Wunden lecken. Sagen sie, aber Jesus hat für sie eine große Zukunft. Und er wird auch diese Zeit der Trauer füllen. Und sagen sie es mit ihren Worten, das Allerbeste. Und ob ich schon wanderte durchs Finstere Tal, können sie jedes Wort nehmen. Ist ganz egal. Es hat plötzlich eine Wirksamkeit. Und es ist auch ganz großartig, dass es einen gewiss macht, auch wenn Leib und Seele verschmachtet. Das ist ganz herrlich. Und deshalb so wichtig, dass man noch im Alter Bibelworte auswendig lernt. Arme, arme Jugend heute, die fast nichts mehr auswendig können. Ich weiß nicht, wie das wird in der kommenden Christenverfolgung. Wenn die keine Bibel mehr lernen, die arme, arme Leute, wenn sie nichts mehr auswendig lernen. Wir haben es noch für unsere Stunden, oft auch Leute, die jahrelang nicht mehr in der Kirche waren, die haben aus dem Rallye-Unterricht irgendwelche schönen Gottesworte gelernt, die einen trösten. Und für sie ist das doch wichtig, dass ihr Glaube lebt vom Wort Gottes. Unser Glaube ist kein Hirngespinst, sondern die Antwort auf das Wort Gottes, das uns gesagt wird. Und darum können wir fröhlich sein und darauf unser Leben bauen. Und das war mir für heute Abend so sehr wichtig. Es kommt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es Gott gesandt hat. Tröstet, erquickt, vermahnt, macht fröhlich, macht die Traurigen fröhlich, gibt Hoffnung in auswegloser Lage. Es gibt überhaupt keine größere Gabe für uns als dieses herrliche Wort Gottes. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du zu uns redest, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Wir sind nicht bloß von Gefühlen und Lichtlein abhängig und von Kerzenschein und was alles drin ist, von Pappengeln, sondern von der Realität deiner Gottesverheißung, die du ausgesprochen hast. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in der Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Herr, gib uns auch heute Nacht diesen herrlichen Blick in deine Liebe und diesen Trost aus deinem Wort, dass wir fröhlich unsere Straße gehen können. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, 450. 450, also wir haben ja den Tick, deshalb muss ich es noch schön sagen, dass man doch immer auch über die Liederdichter sich informieren soll. Diese Bücher haben viele Auflagen gehabt, wenn sie es im Antiquariat noch kriegen, den Kummer sich vom Herzen singen oder dennoch fröhlich singen. Oder Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Das Lied, wer hat es gemacht? Schmolk. Wer war der Schmolk? In der schlimmsten Christenverfolgung des 18. Jahrhunderts durch die Österreicher, die Habsburger, wo in Schlesien, hat es unter uns Schlesier, Gebürtige, Schlesien war die schlimmste Christenverfolgung. Es gab nur noch drei Kirchen, die genehmigt waren. Der Benjamin Schmolk hat eine Gemeinde betreut mit 13.000 Gemeindegliedern. Die haben in dem Wald sich versammelt in Schweidnitz. Und der Benjamin Schmolk, der hat das herrliche Lied, das hat nämlich noch mehr Verse, wenn sie heim haben, Amen, Amen, lauter Amen, sind das Gottesverheißung, er hat über die schwierigste Zeit der Verfolgung hinweggeholfen. Die Ermutigung, und das wissen wir, was es für die Leute war, auch in den Märtyrersituationen, das Wort des Herrn, das sie durchgetragen hatten, das zu ihnen geredet.